Henry gekommen empfing mich freundlich. Ich stellte ihm Fayols vor und erzählte ihm dann den Grund unseres Besuchs. Nachdem er ein paar kurze Bemerkungen über das Tauchen gemacht und mir von einem Kompressor zum Laden von Flaschen erzählt hatte, der in Roses installiert worden war. Ich erinnere mich sehr gut an Jacques Borders, sagt er. Er war ein Bergführer, der damals im Kastal ein Berghotel betrieb. Er war ein starker Mann, freundlich und sehr angenehm im Umgang mit ihm. Erinnern Sie sich, ob er Ihnen jemals Gold Nuggets zum Verkauf angeboten hat?
Ja, antwortete Henry Ducamon, ich glaube, es war um das Jahr 50 oder 51, ich weiß es nicht mehr genau.
Wie Sie wissen, fügte er hinzu, ist das Flussgebiet goldhaltig, aber niemand hatte jemals Nuggets dieser Qualität zurückgebracht. Nachdem wir diesen letzten Punkt, der den Wahrheitsgehalt der seltsamen Geschichte zu bestätigen schien, bestätigt hatten, fuhren Farriols und ich im Maurice 1100 meines Freundes zurück nach Barcelona, während in uns die Frage aufkam, könnte der Fremde aus Canigó mit Akut einer der ersten Ummo-Männer sein, die auf der Erde ankamen? Die Daten stimmten überein. März 1950, Juni 1951. Etwas mehr als ein Jahr später.
Die Frage bleibt unbeantwortet. 43.
Andere spanische Fälle. Diese Fälle stammen von Junius Beni mit Akut Dez, dem spanischen Journalisten, der sich auf das Thema UFOs spezialisiert hat. In allen Fällen geht es um Bewohner der Kanarischen Inseln. Erster Fall. Am 23. Juni 1976 veröffentlichte das Diario de Avisos der Insel Tenerife in einem Kasten und auf der Titelseite folgende Meldung: Letzte Nacht, ein spektakuläres Phänomen in den Gewässern der Kanarischen Inseln. Tausende von Menschen haben es beobachtet. Vier Hypothesen: Ein Unterwasservulkan, ein ins Meer gefallener Meteorit, ein anderes atmosphärisches Meeresphänomen oder etwas, das mit UFOs zu tun hat. Zeugenaussagen, die von Herrn Guillermo Rode mit Akut Götz Rode mit Akut Götz, der in der Sternwarte von Itzaen mit Tilde A gearbeitet hatte und heute Lehrer am Institut von Los Llanos de Aridane ist, aus dem, was ich gesehen habe, schließe ich, dass es eine starke Ionisierung der Atmosphäre gab. Für die meiste Zeit, die dieses Phänomen andauerte, vorerst unbekannt. Das Fernsehen war schwierig zu sehen, das Bild wurde vom Bildschirm gelöscht, als ob es Störungen durch elektromagnetische Wellen gab, oder als ob etwas über dem Gebiet passiert wäre. Die von Don Fernando Molino vom Observatorium von Itzaen mit Tilde A, ich sah es als eine große Spirale in Form einer Schnecke, sehr hell. Sie erzeugte einen kreisförmigen Halo von 40 Grad, mit einer bläulich-weißen Leuchtkraft. Es ist klar, dass es etwas war, das von außerhalb der Inseln kam. In der Nacht zuvor, 22.-23.Juni.1976, wurde folgende Nachricht aus San Sebastián mit Akut N de la Gomara übermittelt. Die Besatzungsmitglieder eines Fischerbootes, beeindruckt von dem UFO, das neben dem Mast anhielt. Die Besatzung des Fischerbootes Madre Bitarte, das vor der Küste von Alayao mit Akut fischte, ist sehr beeindruckt, denn sie behauptet, dass ein großes Artefakt, das in seiner Form zwei übereinanderliegenden Fischerbooten ähnelt und sehr intensive Lichtblitze abgab, in der Nähe des Mastes des Bootes anhielt, wo es einige Sekunden lang blieb, bis es verschwand, als sie, alarmiert, die Lichter des Bootes ausschalteten. Das Phänomen wurde von vielen Menschen beobachtet, die von seinem Ausmaß beeindruckt waren. Ernesto Ferragala mit Akut N, Verwalter des 2300 Meter über dem Meeresspiegel gelegenen Sendezentrums Itzaen mit Tilde A, spricht nun, am Anfang färbte sich das Meer rot. Es tauchte zwischen der Insel La Palma und dem Berg Teide auf. Plötzlich tauchte aus diesem rot gefärbten Meer etwas auf, das wie eine Spirale aussah,
ebenfalls rot. Und zur gleichen Zeit, als sich die Spirale bildete, erfüllte ein gewaltiges weißes Leuchten diesen Ort. Ich erinnere mich, dass wir mehr als 15 Anrufe aus vielen Orten und insbesondere aus der Stadt Puerto de la Cruz erhielten. Anscheinend haben es Tausende von Menschen gesehen. Zweiter Fall. Am 22. Juni 1976, um 10 Uhr nachts, erlebte Dr. Francisco Paro mit akut N. Herrn A. mit akuten Ditz ein aufregendes Abenteuer. Punkt Sie, die Kugel, war zunächst orangefarben klarblau. Es waren Schattierungen, die ich in der Natur noch nie gesehen habe. Es war ein Orange mit einem besonderen Blaustich. Keiner der drei Insassen des Taxis sprach. Aber ich bemerkte, dass die Hände des Taxifahrers zitterten. Und das Auto fuhr sehr langsam, von ihm weg. Schließlich, als ich sah, dass niemand etwas sagte, sagte ich etwas dazu, aber was ist denn hier los? Der Taxifahrer hat mir geantwortet, das ist eine fliegende Untertasse, in der sogar zwei Männer sitzen. 133. Ich hatte diese beiden Wesen tatsächlich auch gesehen. Aber ich wollte mich vergewissern, dass ich nicht an einer Halluzination oder etwas ähnlichem leide. Ich sah und nahm die beiden Wesen wahr. Und es begann zu verschwimmen. Ja, am Anfang, als ich sie sah, war sie nicht durchsichtig. Dann, langsam, wurde die große Kugel durchsichtig. In der Mitte des fremden Raumschiffs waren wie in einem Relief zwei Plattformen zu sehen, ganz rund, ohne Nieten, ohne irgendeinen Winkel. Die Scheibe war wie ein Kompass. Perfekt. Und plötzlich sehen wir, wie aus dem zentralen Teil dieser inneren Plattform, durch eine seltsame Röhre, ein Gas oder Rauch aufzusteigen beginnt, wie ein Gas oder Rauch, von einem viel dichteren oder dickeren Blau. Und es beginnt, sich um den inneren Umfang der Kugel zu bewegen, und das beginnt, sich zu vergrößern und zu wachsen und zu wachsen. Und es erreicht den Durchmesser eines 20-stöckigen Hauses. Wie das Donjon Hotel in Las Palmas. Von der Taille abwärts, die beiden Figuren auf dem Schiff, erschienen sie mir klein. Aber von dort aufwärts waren sie riesig. Ihre Schulterbreite war beträchtlich. Und der Schädel war es auch. Mir fielen ihre unproportionalen Hinterköpfe auf. Sie waren mindestens 2,70 Meter groß. Ihre Hände waren irgendwie schnabelartig. Sie hatten keine Finger. Und wenn sie welche hatten, wurden sie von etwas Spitzem oder Konischem gehalten oder umhüllt. Die Zeugen waren etwa 50 oder 60 Meter von der Kugel entfernt. Ja, die Uniformen waren rot. Es war auch nicht wirklich rot, weinrot. Ich habe es nie in der Natur gesehen. Diese Uniformen waren perfekt. Ich war beeindruckt von der Perfektion dieser Uniformen. Es gab keine Falten. Waren es eindeutig menschliche Gestalten? Fragt der Journalist. Der Arzt zögerte nicht einen Moment lang. Ja. In diesem Moment, so der Journalist weiter, bat ich den Arzt, die Szene für mich zu zeichnen. Während er die Kugel, die Tafeln und zwei Wesen zeichnete, kommentierte er, ich werde mit Ihnen dasselbe tun wie mit dem Kommandanten, der mich kürzlich verhört hat. Die beiden Wesen befanden sich, wie ich schon sagte, zwischen diesen beiden Tafeln. Und über ihnen befanden sich eine Reihe von Hebeln und Vorrichtungen, die außerordentlich hell leuchteten. Sie blitzten. Aber ich bemerkte eine ganz besondere Art von Zischen, wie wenn ich das Röntgengerät mit 90.000 Volt laufen lasse. So etwas in der Art. Aber heute, ruhig und gelassen, mit diesem Bild, das immer noch sehr klar ist, bin ich mir sicher, dass ich dorthin zurückgehen und sie wiedersehen werde. Viele dieser Erfahrungen, während der 18 Jahre, die ich als Arzt tätig war, müssen mich sehr geprägt haben. Nun, die Spuren, die dieses Objekt in meinem Gehirn hinterlassen hat, waren ganz anders. Wie würden Sie diesen Fußabdruck definieren? Fragte der Journalist. 134. Ich würde es auf den Punkt bringen, antwortet der Landarzt aus Goi mit akut A. Es ist ein Bild, das viele Bilder verdrängt hat, um zu einem Urbild zu werden. Haben Sie in diesem Moment Angst verspürt? Die Antwort des Arztes war unverblümt. Ganz und gar nicht. Im Gegenteil, das hat mir gefallen. Es hat mir gefallen. Und ich weiß nicht genau, warum. Vielleicht wegen der Perfektion des Layouts. Es war etwas, das alles, was ich bisher gesehen hatte, bei weitem übertraf. Ich selbst erinnere mich jetzt an Bilder von Flugzeugen, sogar an die Concorde selbst, und sie sind einfach Müll im Vergleich zu dem. Und dieses Objekt, achten Sie auf das, was ich Ihnen erzählen werde, wurde, ich weiß nicht, ob psychisch, von einem seltsamen Phänomen der Freude begleitet. Es ist merkwürdig. Man sieht sich die Dinge auf der Erde an, zum Beispiel ein Verkehrsflugzeug im Flug, und es gefällt einem nicht. Aber bei diesem Objekt war es nicht so. Nun, und nach der Zeit, die verstrichen ist, kalt jetzt und nach einer detaillierten Analyse in Ihrem Kopf von allem, was passiert ist, was glauben Sie, war es, das Sie sahen? Erstens, ein Raumschiff, ich nenne es so, das nicht materiell war. Zweitens, besetzt von Wesen, die uns in jeder Hinsicht weit überlegen sind. Drittens, nach dem, was ich beobachten konnte, waren es Wesen, die eine große geistige Vollkommenheit mit ihrer Art zu sein verbunden haben. Ich hatte den Eindruck, dass es dort nichts Böses gab. Aber auf welcher Grundlage ziehen Sie diese letzte Schlussfolgerung? Nur durch einen Blick auf die Erde, antwortete der Arzt. Wir alle schwiegen einige Augenblicke lang. Wenn Sie einen Menschen hier in unserer Welt betrachten, ist er von nichts umgeben. Er erweckt keine seltsamen Empfindungen. Noch viel weniger von Erhabenheit oder Majestät. Er ist einfach nur Materie, die sich bewegt. Du siehst ein großes Auto und ein paar Leute, die darin fahren, und sonst nichts. Du beobachtest nichts anderes. Nur Materie. Das Auto mag mehr oder weniger schön sein, ja, aber es strahlt keine Spiritualität aus. Und was ich sah, strahlte diese Spiritualität aus. Ich weiß nicht, ob Sie mich verstanden haben, es waren Einblicke in die Spiritualität. Und es ist nicht so, dass diese Spiritualität von der physischen Perfektion abhängig war. Eine Reihe von perfekten Dingen waren mit diesem Ensemble verbunden. Haben Sie schon einmal ein Buch über UFOs gelesen? 135. Nein, niemals. Ich hatte davon gehört, ja. Aber es hat mich nie beunruhigt. Wie Sie verstehen können, hat man genug Probleme mit der Medizin. Ist Ihnen eine ungewöhnliche Stille in der Gegend aufgefallen? Das ist richtig. Und wie würden Sie es beschreiben? Es war, ich weiß nicht. Vielleicht wie eine leere Stille. Es gibt volle Stille. Die Stille der Nacht oder des Windes, zum Beispiel. Und wie sahen die Bewegungen vor der Vertreibung aus? Ich sage Ihnen, sehr weich. Harmonisch. Stellen Sie sich eine Kugel mit diesen Dimensionen vor. Es hatte nichts mit den Bewegungen unserer Flugzeuge zu tun, es sah aus wie ein Spiel. Es sah aus wie ein Spiel, man kann es sich gar nicht vorstellen. Alles in unserer Welt ist, verglichen mit dem, öde. Hat die Helligkeit der Kugel die Augen gestört? Nein, ganz im Gegenteil. Es war angenehm zu sehen. Was hat Sie von allen UFOs am meisten beeindruckt? Alles. Es war einfach nicht zu trennen. Alles war majestätisch. Es war ein harmonisches Ganzes. Und was haben Sie noch verpasst? Vielleicht die Rundungen. Alles dort war rund. Ich habe nirgendwo Ecken oder Winkel gesehen. Der Journalist J.J. Benny mit Akutität betont, es war wirklich seltsam. Es erinnerte mich, fast unwillkürlich, an die Aussagen von Mitgliedern des peruanischen Instituts für interplanetarische Beziehungen, die mir schon 1974 gesagt hatten, dass sie keine Winkel oder Ecken im Inneren der Raumschiffe der uns besuchenden Wesen aus dem All beobachtet hätten. Haben Sie nach der Sichtung irgendwelche Reaktionen oder Nebenwirkungen bei sich selbst festgestellt? 136. Ja, ich habe etwas sehr Konkretes und Überraschendes festgestellt. So habe ich festgestellt, dass mein Gedächtnis viel konsistenter ist. Ich habe ein viel klareres Gedächtnis, ob Sie es glauben oder nicht. Wenn ich lerne, begreife ich Dinge und Konzepte in kürzerer Zeit als früher und in größerer Tiefe. Und schließlich fallen mir Diagnosen oder Schlussfolgerungen im Allgemeinen fast mühelos. Und ich versichere Ihnen, dass es kein Hirngespinst von mir war. Ich praktiziere seit 18 Jahren als Arzt, und es gab viele Diagnosen, die sehr viel Mühe, Studium und Zeit erforderten. Einige von ihnen habe ich sogar auf einen anderen Tag verschoben. Heute hingegen kann ich sie mit großer Leichtigkeit stellen. Außerdem spüre ich ein großes Selbstvertrauen. Auf die Frage, inwieweit das Treffen das Leben verändert hat, antwortet Dr. Francisco Pao mit Akut-N, lassen Sie mich Ihnen etwas sagen. Wie ich schon sagte, bin ich seit 18 Jahren Arzt hier in Gui mit Akut-A. Am Anfang habe ich mich ganz meinem Beruf gewidmet. Im Einvernehmen mit meiner Frau habe ich mich stundenlang meiner Arbeit gewidmet, während sie sich um die Kinder gekümmert hat. Ich habe 2 oder sogar 3 Tage nicht geschlafen. Bis ich eines Tages, vor etwa 5 oder 6 Jahren, merkte, dass dies kein Leben war. Und ich machte eine Ortsbestimmung. Was war das Leben eines Arztes? Was machte ich in dieser Welt, wenn ich 24 oder 48 Stunden am Stück arbeitete? Was war ich und was stellte ich dar? Und ich habe versucht, mein Leben in Ordnung zu bringen. Ich fing damit an, dass ich nicht mehr einmal pro Woche ein Rezept ausstellte. Ich habe dafür gesorgt, dass mein Beruf mich nicht versklavt. Und ich nahm mir mehr Zeit für meine Frau und meine Kinder. Denn ich dachte, wenn ich ein Arzt bin, der sein Leben ganz seinem Beruf widmet, dann werde ich, wenn ich es merke, einen Stock, einen Hut und einen Gehrock haben und nicht mehr aufstehen können. Und ich habe mir versprochen, dass das nicht passieren wird. Wie? Indem ich meinen Beruf so würdig wie möglich ausübe und den Rest meiner Zeit meinem Zuhause widme. Nun, ich habe diese beiden Dinge jetzt viel klarer gesehen. Für den Militärmann, der mich verhören wollte, zählte zum Beispiel nur das Schiff, seine Abmessungen, sein Antriebssystem und so weiter. Der Militärangehörige ist kalt. Und vielleicht kann er nicht verstehen, dass diese Spiritualität untrennbar mit dem Rest des Schiffes verbunden war. Der Militärmann versteht diesen Punkt nicht. Angenommen, diese Wesen würden sie auf der Grundlage dieser Spiritualität einladen, ihr Schiff zu betreten. Was würden sie tun? Ehrlich gesagt, ich glaube, ich bin im Moment noch nicht bereit dafür. Haben Sie denn nicht an die Folgen dieser Aussage, der Begegnung mit Ihnen und Ihrem Umfeld, gedacht? Nein, das ist mir egal. Ich fühlte mich verpflichtet zu sagen, was ich gesehen habe. Und das ist alles. Was die unwissenden oder böswilligen Leute denken, lässt mich völlig kalt. Ich stehe über all den Leuten, die es nicht verstehen oder sich darüber lustig machen. Sie werden verstehen, dass ich den Kommentar einer Straßenecke oder eines Platzes nicht wertschätzen kann. Das sind diejenigen, die die Welt durch Reden reparieren. Ein gebildeter Mensch muss über all dem stehen. Man kann nicht etwas verheimlichen, was wirklich war, oder aufhören, seine Gedanken auszudrücken, nur weil die Leute das sagen. Glauben Sie nun an die Existenz von UFOs? Natürlich. Man müsste schon blind sein, um nicht zu glauben. Aber ich sage Ihnen auch etwas, es gibt viele Menschen, die vorgeben, blind zu sein, um ihre altmodischen und bequemen Prinzipien nicht revidieren zu müssen. Und das sind die schlimmsten. Und der Journalist ergänzt das mehrstündige Interview mit folgenden Worten, der besagte Arzt, davon konnte ich mich in der hart arbeitenden Stadt Gui mit Akut-A und in der weiten Umgebung dieser Stadt überzeugen, ist einer der beliebtesten und angesehensten Fachleute in diesen Teilen des Landes. Er ist ein zutiefst ernsthafter und fleißiger Mann, der sich nie um etwas anderes gekümmert hat als um die Medizin, seine Heimat und seine Patienten. Es war offensichtlich, an jenem unvergesslichen Tag, an dem wir in sein Büro gingen, um ihn zu interviewen, mussten wir bis spät in die Nacht warten, um mit einem Minimum an Ruhe und Stille sprechen zu können. Die Patienten füllten das Wartezimmer ununterbrochen. Seine Erfolgsbilanz ist im Übrigen sehr brillant. 44. Im letzteren Fall war ich, wie J. Benny mit Akutdez, als er dieses Zeugnis in sein Buch aufnahm, gezwungen, diese Aussage zu extrahieren. Die Länge dieser Zeugnisse, das von Jörg W. mit Akut-N-Bordas und das von Dr. Franziszko P.O. mit Akut-N, hat es mir erlaubt, meines etwas zu kürzen, da es viele Übereinstimmungen zwischen unseren jeweiligen Erfahrungen gibt. Vor allem im Fall von Dr. P.O. mit Akut-N, der nicht in einem außerirdischen Raumschiff unterwegs war, zumindest nicht physisch. Ich stimme mit ihm in fast 100% seiner Einschätzungen überein. Am Fuß der Sierra de Gerena, an einem Sonntag im Januar 1982 interviewte der Moderator und Kommentator der Revista de Toros, der Valencianer Manolo Molls, das Ehepaar Pedro und Pepa Vidal, Landarbeiter auf einem Bauernhof am Fuße der Sierra de Gerena, nordwestlich von Sevilla. Anfang Dezember 1981 landete eine fliegende Untertasse auf diesem Bauernhof. Es war 11 Uhr nachts, und die erste Person, die sie 138 sah, war der 15-jährige Sohn des Ehepaars Vidal, Diego, der seine Mutter rief, die aus dem Haus kam, um das seltsame Gerät zu sehen, das ein intensives Licht ausstrahlte. Frau Pepa beschrieb es als sehr schöne Leuchte. Der Sohn, von Angst ergriffen, ging ins Haus und kam erst am nächsten Tag wieder heraus. Als er ins Dorf ging, wagte er nicht, jemandem davon zu erzählen, aus Angst, für einen Verrückten gehalten zu werden. Und als Manolo Molls die Familie interviewen wollte, weigerte er sich, ins Fernsehen zu gehen. So viel zur abenteuerlichen Mentalität der Jugend von heute. Als Diego wieder ins Haus kam, nachdem er einige Minuten draußen verbracht hatte, um das UFO zu betrachten, bat seine Mutter ihn, seinen Vater nicht zu wecken. Zweifellos aus Angst, dass er die Schrotflinte ergreifen und die Eindringlinge zur Rede stellen würde. Die Frau ging noch ein paar Mal hinaus, um das UFO zu sehen, bis sie es gegen Mitternacht mit vielen roten Lichtern, die auf und ab blinkten, fliegen sah. Nach Angaben des Ehepaars Vidal war die Erscheinung in derselben Nacht von mehreren Landwirten in der Gegend beobachtet worden. Sowohl dort, am Fuße der Sierra de Gerena, als auch in anderen andalusischen Bauernhöfen, in denen Manolo Molls beschloss, Weihnachten bei den Stierzüchtern zu verbringen, antworteten die Landbewohner unterschiedlichen Alters auf die Frage, was sie an ihrem Leben am meisten schätzten. Einstimmig, die Ruhe. Einige dieser Menschen hatten in Madrid und Barcelona gelebt, 45. Ich erinnere mich, dass der zweite Kanal des französischen Fernsehens vor einigen Jahren einmal wöchentlich eine Sendung mit dem Titel Les Conteurs, die Bauern, anbot, in der Bauern aus allen Regionen Frankreichs auf dem kleinen Bildschirm erschienen, die von dem Besucherkommentator, an dessen Namen ich mich leider nicht mehr erinnern kann, weil er ein wahrer Meister des Fachs war, behutsam geführt und geleitet wurden, um über ihr Leben, ihre Erfahrungen und manchmal auch die Legenden und Bräuche des Ortes zu erzählen. Es ist merkwürdig, ich erinnere mich gut daran, dass sie auf die Frage, was sie an ihrem Leben auf dem Lande am meisten schätzten, alle antworteten, es sei die Ruhe, die Stille. Ich betone dies, weil der geneigte Leser im Kapitel ein langes Gespräch und sein langes Schweigen die Verwandtschaft zwischen der Denkweise der Bauern auf der Erde und der Besatzung des Raumschiffs, mit der ich gesprochen habe, erkennen konnte. Und auch, dass es auf unserem Planeten Menschen gibt, die vielen anderen Menschen beibringen könnten, wie man lebt, Menschen, die vom Trauma bis zur Depression gehen, mit Stress als Ausgangspunkt für alle abnormalen Störungen ihrer Existenz, die nicht in der Lage waren, auch nur die geringste Vorstellung davon zu bewahren, was ein normales und friedliches Leben ist. In der Presse wurden dieser Tage spanische Führungskräfte aus verschiedenen Branchen, Banken, Rüstungsindustrie, öffentliche Verwaltung, Politiker, die Opfer von Stress sind, mit der Aussage zitiert, dass die Lösung darin bestehen könnte, ein Sabbatjahr zu nehmen. Mit anderen Worten, alle 7 Jahre würden sie ein Jahr Urlaub nehmen, natürlich unter Beibehaltung ihrer üblichen Bezüge. Eine solche revolutionäre Neuerung wäre jedoch nur für gestresste Führungskräfte geeignet. Die Arbeiterklasse, so scheint es, kennt weder Stress, noch verdient sie es, in den Genuss von Sabbatjahren zu kommen. Nächste Überschrift, eine kurze biografische Skizze und einige Klarstellungen. Die Menschen, die wir verhungern lassen und foltern, haben eine antisoziale Tendenz zu stehlen und zu töten. Und wir glauben, dass sie so handeln, weil sie einen prominenten Mittelstand haben. Andrew Yan, Soziologin und Forscherin. Die Wahrheit ist jedoch, dass es keine Möglichkeit gibt, zwischen den Gehirnen von Mördern und den Gehirnen von Klugen zu unterscheiden. Es besteht kein Zweifel, dass nicht die Vererbung, sondern die Gesellschaft Verbrecher hervorbringt. Carl Sagan, Astronom, Forscher und Schriftsteller. Eine kurze biografische Skizze. In groben Zügen geht es um das in vielerlei Hinsicht abenteuerliche und aufregende Leben eines guten Freundes von mir, eines alten Aktivisten des Nationalen Gewerkschaftsbundes und zwischen den 1920er und 1930er Jahren ein aktives Mitglied der Iberischen Anarchistischen Föderation. Gleichzeitig ist es auch meine aufrichtige Ehrerbietung an all jene Männer und Frauen, die gegen alle Widerstände alles gegeben haben, um die universelle Bruderschaft zum reinsten Ziel der menschlichen Ethnie zu machen. Manuel Hüttpier wurde im Stadtviertel Pueblo Nuevo in Barcelona geboren, und obwohl er sein Leben schon in jungen Jahren in den Griff bekam, mit 23 Jahren fuhr er sein eigenes Taxi, stand er immer im Dienst der Ideen, zu denen er sich bekannte. Und so riskierte er seinen Seelenfrieden, sein Wohlergehen und sein Leben, und das seiner Familie, unzählige Male, zunächst in Spanien und später in Frankreich, bis er 60 Jahre alt war. Sein Leben als Kämpfer für Freiheit und Menschenwürde ist eines der intensivsten, die ich je gekannt habe. Und ich habe viele gekannt. Bis er eines Tages sagte, genug ist genug. Und er ging von allem weg. Doch als die jüngere Generation der Libertären in den Kampf eintrat, insbesondere zwischen 1944 und 1960, gab es einige, die sich an den alten Kämpfer wandten. Einige suchten Rat, andere baten um Führung und einige versuchten, ihn wieder in den Kampf einzubeziehen. Um sich ein für allemal aus der Belagerung zu befreien, antwortete er dann, was wollt ihr denn von mir, dass ich in die Berge zurückkehre, um die Menschheit zu retten? Nun, wenn ihr das wollt, dann rechnet nicht mit mir. Ich bin es leid, den Retter zu spielen. Die Menschheit hat so viele Opfer und so viel vergossenes Blut nicht verdient. Und nach einer kurzen Verschnaufpause, weil sein Blasebalg nicht mehr so gut funktionierte, fügte er hinzu, wenn ihr die Menschheit ausrotten wollt, dann könnt ihr zu mir kommen, und ich werde euch zur Hand gehen. Es ist nicht schwer, sich die Gesichter seiner Gesprächspartner, der jungen, verkürzten Kämpfer, vorzustellen. Einige von ihnen würden mir zu Hause sogar mit einem Anflug von Empörung dieser unerwarteten Worte des alten anarcho-syndikalistischen Kämpfers wiederholen, der gerade aus dem andorranischen Ruhestand des ehemaligen Taxifahrers aus Barcelona zurückgekehrt war. Und ein paar Klarstellungen, nun, zu Beginn des Jahres 1981 und angesichts des politischen Panoramas der Welt im Allgemeinen und unseres Landes im Besonderen, ist einer, der seit 4,5 Jahrzehnten ein aktiver Kämpfer ist, nun in seinen 60ern ebenfalls zu dem Schluss gekommen, dass die Menschheit, indem sie sich von so vielen Geschäftemachern und so vielen Pragmatikern, Zutaten, mit denen sich die Technokraten vorbereiten, auffressen lässt, in eine alarmierende Entmenschlichung gestürzt und folglich zwei Schritte von einer erniedrigenden und grausamen Robotisierung entfernt ist.